Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit einer Exkursion und zwar zum Thema Frauen im Motorsport. Meine Serie geht weiter. Letzte Woche musste ja leider das Interview ausfallen aus terminlichen Gründen. Aber dann haben wir unter der Woche eine Mail bekommen, beziehungsweise eine Nachricht bei Instagram auf meinsportpodcast.de. Eine junge Kartfahrerin hat sich gemeldet und hat gesagt, das finde ich geil, was ihr macht, da möchte ich gerne selber mal dabei sein und ein bisschen über mich erzählen. Denn Frauen im Motorsport, das müssen nicht nur die sein, die schon seit Jahren erfolgreich sind und in verschiedenen Rennklassen unterwegs sind, sondern auch die, die aufbauen wollen, die ihre Karriere gerade quasi starten und weiter nach oben wollen. Und deswegen freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass das passiert. Aber Shanice Peck ist da. Sie ist eine junge Kartfahrerin, 23 Jahre, gebürtig aus Essen, wohnt aber mittlerweile in Hamburg. Hallo, Shanice.
Hallo.
Habe ich alles richtig zusammengefasst, ne?
Genau, das passt.
Ja, erzähl mal, wie bist du drauf gekommen, dich bei uns zu melden?
Ich habe euren Podcast von Carrie gesehen. Carrie und ich, wir kennen uns ja seit 2011 noch aus dem Kartsport. Und habe dann gedacht, ach ja, finde ich ja ganz interessant. Und ich habe noch keine Kartfahrerin bei euch gesehen. Dann dachte ich, ja komm, schreibst du einfach mal hin. Mehr als nein sagen können sie ja nicht.
Ja, und wir haben sehr, sehr gerne ja gesagt. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. 23 Jahre, habe ich gerade gesagt. 2010 hast du mit dem Kartsport angefangen. Wie alt warst du dann da?
13.
Ja, logisch, klar, 10 Jahre. Ne? Ja. Ja, ich war in Mathe nie so gut. Aber das kennst du ja offensichtlich, habe ich im Vorgespräch gehört.
Nochmal bitte?
Ich war in Mathe nie so gut, aber das kennst du ja offensichtlich, habe ich im Vorgespräch gehört.
Ja, Mathe war auch nicht so meins. Und spätestens ab der Oberstufe hatte es sich dann erledigt mit Mathe bei mir. Hat fürs Abi gereicht, aber war dann eher so das nervige Nebenfach.
Woher kommt deine Leidenschaft für den Motorsport?
Eine sehr, sehr witzige Geschichte eigentlich. Meine Oma.
Deine
Meistens
Oma?
Sind ja die Väter.
Ja.
Bei mir war es die Omi. Meine Oma ist seit Jahren Formel-1-Fan. Hat also wirklich Michael Schumacher-Fan Nummer 1, würde ich behaupten. Und hat im Prinzip, seit ich klein war, seit ich denken kann, hat sie immer Formel 1 geschaut. Und ich saß natürlich mit auf der Couch. So, ja, finde ich cool. Dann haben wir uns einfach mal, ja, Familie, oh ja, hier ist doch die Kartbahn in Kerpen, lass mal hinfahren. Ich war aber zu klein. Ich konnte nicht fahren den Tag. Und dann hat sich das bei mir so festgesetzt, dass ich sagte, Oma, ich will fahren. Dann sind wir erstmal ein bisschen Leihkart gefahren. Und wir wussten natürlich auch gar nicht, ja, wie kommt man denn an dieses richtige Fahren überhaupt ran? Und haben dann aber wirklich die richtige Kartbahn gefunden in Kerpen, in Mannheim. Ja, und dort haben wir Richie getroffen, der damalige noch Leihkartbetreiber von oben, wo die Frau Carola auch noch die Gaststätte gemacht hat. Und der hat mich fahren sehen und hat gedacht, boah, das Mädel hat Talent. Und die möchte ich zu dem richtigen Kartfahren bringen. Da hat er mir ein altes Kart von Michael Schumacher fertig gemacht. Und ja, so konnte ich dann das erste richtige Kart fahren. Und dann haben wir uns halt weiter vermitteln lassen zu meinem Team, wo ich bis heute immer noch gute Kontakte zu habe. DR Germany war es damals, ja, mit dem Teamchef Stefan Bongartz. Und so bin ich dann im Prinzip in mein erstes Team direkt gekommen. Und so ging dann die Reise los, sage ich mal.
Warte mal, nochmal zurückspulen. Also deine Oma ist großer Schumi-Fan gewesen.
Genau.
Ist mit dir zur Kartbahn gefahren.
Ja.
Und du bist dann später in ein altes Kart von Michael Schumacher gestiegen, oder was?
Ja, also die Seitenkästen hatten jedenfalls noch seinen Namen drauf. Da kann ich mich noch dran erinnern.
Das ist doch irre. Das ist doch irre.
Ja.
Was ging deiner Oma da durch den Kopf?
Die war einfach nur stolz. Die war einfach nur geflasht, was da alles bei uns möglich war. Ich bin ja auch 2017 kurz im KSM Motorsportteam gefahren, also bei Ralf Schumacher zu der Zeit. Ja,
also
die Verbindung ist immer da gewesen.
Mega cool. Kurze Frage, deine Oma, ne?
Ja.
Hat die eigentlich aufgehört, Formel 1 zu gucken, als Schumi aufgehört hat?
Nein, Dann kam ich natürlich irgendwann 2010 mit Vettel.
Ja.
Und da feuert sie natürlich auch mit an. Ne?
Es ist Vettel also quasi so dein Vorbild im Motorsport?
Ja, also mein Helm, wenn man ihn kennt, mein Glitzerhelm, der ist auch nach seinem Siegerhelm von 2010 designt.
Ah.
Und da ist schon ein Vorbild, würde ich sagen, ja.
Warum? Was gefällt dir an ihm?
Wie soll ich sagen? Also eigentlich dieses, was auch bei Michael so war, dieses, dass man, und auch bei Hamilton muss man auch sagen, dieses von nichts gekommen. Also die haben sich das alles selbst erarbeitet, einfach durch ihr Talent, natürlich auch durch Kontakte und Sponsoren, klar, braucht man. Aber am Anfang war es einfach ihr Talent und ihr Auffallen, sag ich mal, wie sie sich gegeben haben und ja, haben halt einfach hart dafür gearbeitet. Und ich finde dieses hart Arbeiten, dass das dann am Ende belohnt wurde, finde ich einfach sehr, sehr eindrucksvoll. Und natürlich, ja, auch, ich sag mal, gerade die Jahre 2010 bis 2014, die Erfolge von Sebastian sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Gerade da, ja, einfach das Fahren auch an sich natürlich, klar.
Das stimmt, das stimmt. Nun ist Essen ja nicht gerade die Motorsporthauptstadt, ne? Also muss man ja, muss man mal ehrlicherweise sagen, also auch Autofahren in Essen, wer schon mal in Essen Auto gefahren ist, ist nicht so witzig, macht wenig Spaß. Aber trotzdem hat es sich dann dahin getrieben. Erzähl mal von deinem Start im Jahr 2010 in deinem ersten Kart-Team. Also was bedeutete das für dich, diesen Einstieg bei DR Germany zu finden?
Dieser Einstieg hieß für mich erstmal Autofahren, erstmal zur Kartbahn. Von Essen bzw. von meiner Omi von Duisburg aus ist es eine Stunde bis nach Kerpen. Ist ja hinter Köln, das geht eigentlich alles.
Also Stunde ist schon sportlich.
Gut, ist für mich mittlerweile relativ normal. Aber ja. Dementsprechend, ja, hieß es halt erstmal, okay, wir fahren halt morgens hin, ne, bauen halt alles auf. Und für mich war es auch gerade am Anfang erstmal natürlich super viel Spaß, super viel Leidenschaft, die da reingeflossen ist und natürlich auch super viel Anerkennung, die man dann bekommt, ne. Also diese Anerkennung auch gerade am Anfang, so ja, okay, ich sehe, ich verbessere mich, ich sehe, ich habe da wirklich ein bisschen Talent für. Das ist gerade in solchen Jahren, ich meine, ich war 13, das ist da sehr, sehr wichtig. Und aber auch diese Bereitschaft zu lernen. Also auch, ja, ich arbeite jetzt an mir, auch wieder dann ein Stück weit natürlich harte Arbeit, da sich auch zu verbessern, weil Motorsport ist ja nie ohne Arbeit verbunden, ist ja nie ohne Arbeit.
Das stimmt. Wir hatten es mit Laura Luft so ein bisschen, die ist ja auch im Kartsport, aber in einer anderen Kartsport-Serie aktiver gewesen. Die hat von der familiären Atmosphäre gesprochen. Wir haben so ein bisschen auch darüber gequatscht, dass das so ein bisschen abhanden gekommen ist teilweise, das dann später mit Alan Lohr. Nun erzähl doch mal aus deiner Sicht, du bist als junges Mädchen da angetanzt und hast deine ersten Schritte gemacht. Wie hast du dieses Familiäre im Kartsport erlebt, als du angefangen hast?
Eigentlich, ja, damals wie heute sehr, sehr gleich, muss ich sagen. Aber ich war natürlich auch immer relativ im selben Team. Ich habe Stefan Bongartz, mein Teamchef, wie gesagt, der kennt mich ja jetzt schon seit 10 Jahren, hat meine ganze Entwicklung mitgemacht. Und das bindet natürlich auch dieses Familiäre gerade auch. Meine Oma war natürlich immer da. Und dann dieses Team, was natürlich auch hinter dir steht. Das ist klar, das ist ein super familiärer, eine familiäre Atmosphäre. Aber auch da, gerade weil ich mir dieses Team irgendwo auch erhalten habe, ist es natürlich bei mir jetzt persönlich nicht weggegangen. Viele, jetzt wenn ich auch so gucke, natürlich klar, das wurde weniger, weil es immer teurer wurde, immer professioneller. Aber gerade auch deswegen halte ich so an diesem Team fest, damit ich halt noch diesen familiären Background habe und einfach Menschen habe, die mich jetzt super lange schon kennen und einfach wissen auch, wie ich drauf bin.
Wie war das für dich, als du, also das Einlassen darauf, das stelle ich mir dann doch trotzdem, also bei aller Euphorie, stelle ich mir das jetzt gar nicht mal so super einfach vor. Oder war das so, da kommt die Shanice, die ist gut, die nehmen wir auf, oder musst du oft mit so ein bisschen paar Vorurteilen kämpfen, da kommt das Mädchen und mal gucken, wie die sich hier schlägt?
Vom Teamchef aus natürlich erstmal nicht, aber man hat ja natürlich auch Teamkollegen. Und das sind auch meistens dann Jungs in deinem Alter. Mhm. Und da natürlich auch gerade so mit 13, 14, 15, ja, ne, ist jetzt ein bisschen schwieriger, das stimmt schon. Also ich musste mir schon, ich sag mal auch gerade im Team, also bestimmt nicht so hart wie jetzt gegen meine Gegner, sag ich mal, das erarbeiten, dass ich mir einen Namen mache im Prinzip. Aber schon, ich musste schon zeigen, okay, Leute, ich gehöre jetzt hier dazu und ich bin jetzt nicht schlechter als ihr. Das dauert schon ein bisschen, bis man da jetzt auch, sag ich mal, so die ersten ja, die ersten Berührungsängste ja auch irgendwo, wo die dann weg sind.
Wie ist das? Also ich muss sagen, ich bin noch nie, wie du schon gesagt hast, richtiges Kart gefahren. Ich würde es ja auch gerne mal machen, muss ich zugeben. Aber bei mir ist es halt bislang immer nicht über so ein Leihkart hinausgegangen. Vielleicht für alle, die das nicht so einschätzen können, wie ist da der Unterschied?
Der Unterschied besteht erstmal darin, natürlich ist ein Leihkart ein Viertakter. Und die normalen, richtigen, die Rennkarts, das sind normalerweise alles Zweitakter. Es gibt halt zum Beispiel die GTC, das sind ja dann auch Viertakter. Weil die sind so ein bisschen, sag ich mal, das sind ja dann auch Langstreckenrennen. Also normal, das ist so ein bisschen losgelöst von dem, sind so zwei Welten, sag ich mal. Das, was ich fahre, also die Zweitakter, das sind, ja, ist natürlich erstmal schneller, klar. Und natürlich die ganze Technik dahinter ist ja auch anders. Und ich zum Beispiel, das gibt's ja auch im Leihkart-Bereich gar nicht, ich fahre zum Beispiel Schaltkart. Also ich habe noch eine Gangschaltung mit dran und darf dann während des Fahrens schalten.
Wie schaltet man da? Also doof gefragt.
Im Prinzip einfach nur Fuß vom Gas, damit das Getriebe entlastet wird und dann, ja, schaltet man. Ich brauche die Kupplung nur zum Start, nur zum Anfahren im Prinzip.
Ah, okay, alles klar. Weil einige wissen das ja vielleicht nicht. Und ich wusste es auch nicht, muss ich zugeben. da will ich ehrlich sein, da will ich ehrlich sein. Ja, cool. Also war das dann... Also warst du von Anfang an einfach, also woran hat Richie das zum Beispiel ausgemacht, so dass du talentiert bist? Warst du von Anfang an einfach schnell? Bist du irgendwie, hast du mehr Risiko genommen? Also hat man jetzt dann irgendwann erklärt, warum man dich da ausgesucht hat und gesagt hat, ja, mit der kann man arbeiten, aus der kann man was machen?
Erstmal natürlich, klar, Schnelligkeit, das ergibt sich ja dann aus super vielen Faktoren. Das war es dann am Ende. Halt wirklich dieses, okay, wie fährt sie die Kurve an? Wie denkt sie auch darüber nach? Alleine schon dieses, ja, okay, wie geht man da ran? Diese ganzen Faktoren, die man dann auch, sag ich mal, im Team intern bespricht, über die Daten und okay, was sieht man von aus und so weiter, das alles macht dann am Ende, sag ich mal, dieses Talent halt aus. Was dann am Ende auch zu der Schnelligkeit natürlich führt. So. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich ausgedrückt.
Also, man ist nicht sofort einfach super schnell, weil aufs Gas drücken können wir alle, weil es geht einfach viel mehr damit rein. Also habe ich das richtig verstanden?
Ja, okay. Ja, genau.
Ja. Nun hat deine Oma dich dahin gebracht. Was haben deine Eltern denn dazu gesagt?
Mein Vater ist überhaupt nicht Motorsport interessiert. Der hat halt gesagt, so, ja, mach. Und meine Mami ist, hat halt damals gesagt, oh, cool, gut, finde ich cool, aber hat damals auch sehr, sehr viel gearbeitet. Mittlerweile ist es auch da etwas ruhiger geworden. Und ist auch jetzt, war sie das letzte Mal, ich glaube auch letztes oder vorletztes Jahr war sie auch mit dabei an der Strecke und sie findet das halt auch mega cool. Also sie unterstützt mich da auch komplett.
Hat sie Angst, wenn du fährst?
Nein, witzigerweise keiner von den beiden. Also Oma so ein bisschen, so ein, zwei Unfälle gab es, da hatte sie schon wirklich ein bisschen Angst um mich.
Aha.
Aber die beiden freuen sich eher, wenn ich dann wirklich auch mal das Risiko gehe und versuche dann irgendwie zu überholen oder so.
Also fiebern richtig mit dann auf der Tribüne quasi.
Ja.
Aber ist doch cool. Also wenn sie trotz dessen, dass sie jetzt nicht motorsportaffin sind, weil ganz oft, du hast es schon richtig gesagt, sind die Eltern, meistens der Vater, so motorsportaffin, dass man sagt, ah ja, komm. Aber das gefällt mir. Das ist halt irgendwie, ja, auch innerhalb der Familie ist es dann ja was ganz anderes. Du hast noch eine Schwester, was hat die denn dazu gesagt?
Meine Schwester weiß nur so, ah, warum kriegt denn meine Schwester jetzt die ganze Aufmerksamkeit? Mittlerweile findet sie es eigentlich sehr, sehr cool. Also sie hat auch jetzt, vor ein paar Jahren war das auch schon, hat sie auch gesagt, dass sie das halt cool findet. Und sie war auch ich glaube 2017 oder 18 war sie auch nochmal dabei. Und sie fotografiert zum Beispiel sehr, sehr gerne und hat dann auch sehr viele Fotos zum Beispiel von mir gemacht. So hatte sich das so ein bisschen auch verbunden. Aber sie hat auch für sich gesagt, sie fährt gerne Auto, sie fährt auch mal gerne Kart mit uns, aber das ist halt nicht hundertprozentig ihre Welt. Sie ist es halt nicht.
Und dann natürlich noch die Freunde, ne? 13, 14, 15, das sind natürlich auch formende Jahre, auch für einen Jugendlichen, gerade in der Pubertät und dann macht man viel und das ist das, was du gemacht hast, hat ja auch mit Entbehrungen zu tun. Also wie haben die das aufgenommen und war das schwer auch teilweise?
Also ich sag mal gerade, wenn sich jetzt alle verabredet hatten für am Wochenende, ja, wir gehen jetzt mal shoppen oder wir, weiß ich nicht, gehen jetzt ins Kino, war ich dann immer die, ja, nee, ich bin halt auf der Kartbahn. Das ist dann schon schwierig. Heutzutage verstehen das eigentlich alle meine Freunde, weil alle meine Freunde mich auch mit diesem Hobby jetzt kennengelernt haben. Die meisten Freunde, die ich damals hatte, habe ich einfach mittlerweile nicht mehr, weil die auch von der Schule zum Beispiel bedingt waren und man sich jetzt auch so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Da kommt natürlich noch mein Beruf dazu, wo ich dann auch nicht mehr vor Ort bin. Und mittlerweile unterstützen mich meine Freunde eigentlich auch. Mein bester Freund, der ist sowieso auch damit komplett drin. Der schraubt auch für mich.
Ach, cool.
Und ja.
Das ist geil.
Das geht mittlerweile.
Das finde ich cool. Wenn die auch dann alle mitziehen und dich ja auch unterstützen, hat das ja was. Und das baut einen auf und es kann einem helfen, auch mal über schwere Zeiten hinwegzukommen manchmal. Gibt es ja auch im Motorsport. Ne? Ist nicht alles immer rosig. Logischerweise. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich mal über deine Klassen, in denen du gefahren bist im Kart. Da brauche ich selber noch ein bisschen Nachhilfeunterricht, weil ich bin ganz ehrlich, ne? Also du warst mir kein Begriff. Also ich kannte dich nicht. Und das ist jetzt nur, also ich kann das ja nicht, kann ja nicht sagen, ja, jetzt hier Shanice Peck, ja, die kenne ich von A bis Z. Ne? Deswegen lerne ich dich kennen und meine Hörer lernen dich kennen und da freue ich mich sehr drauf. Deswegen bleib dran bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zur Starting Grid Exkursion Frauen im Motorsport. Shanice Peck ist da, junge Kartsportlerin, die sich gemeldet hat, gesagt hat, ich möchte bei dir im Podcast sein, ich möchte über meine junge Karriere sprechen. Und ja, wer weiß, vielleicht können wir eher sogar heute noch ein bisschen mehr Hilfe geben, Unterstützung geben, dazu später mehr. Shanice, ich möchte gerne mal über Kartklassen sprechen. Wenn ich mal in deine Vita schaue auf shanice-peck.de, das ist deine Webseite, da steht sowas von Wechsel in die Klasse KF2, Start in die Klasse KF3, dann jetzt später X30 Senior KZ2. Kannst du mich da so ein bisschen aufklären, was das alles zu bedeuten hat und die Hörer sicher auch?
Ja, also ich habe angefangen mit der Juniorenklasse, den KF3. So. Ist im Prinzip der Vorläufer zu den jetzigen OK Junioren. Im Prinzip auch wieder ein Zweitaktmotor, Fliehkraftkupplung, ohne Auslassschieber im Vergleich dazu die KF2. Ich glaube, wie viel hatten die damit? Ich glaube, so 30 PS ungefähr. Und waren halt die Junioren. Dann bin ich ich bin halt nur ein Jahr Junior gefahren, weil ich dann schon alt genug war. Bin ich in die KF2 gewechselt. Ich glaube, die hatten ungefähr 40 PS. Lass mich nicht lügen, ich muss das sonst auch nochmal nachschauen. Hatten einen Auslassschieber zu der Fliehkraftkupplung. Und haben eine Vorderradbremse, was beim KF3 nicht der Fall war. Die haben nur eine Hinterradbremse. Dementsprechend natürlich auch schneller. Und ja, dann ist aber diese Klasse, die bin ich bis 2014, also bis Ende 2014 gefahren. Dann ist diese Klasse allerdings ausgelaufen, weil es eine neue gab, die OK. Also OK Junior und Senior, das ist dann im Prinzip auch KF3, KF2. Und da wir auch mit diesem ganzen neuen Konzept, wir wussten nicht, wie sich das durchsetzt, viele hatten sich auch schon davon distanziert, sind wir in die X30 gewechselt, auch zu der Zeit X30 Senior dann bei mir. Im Prinzip auch wieder ähnlich wie die KF3 und KF2, allerdings, ich sag mal, auch damals so gesehen, so ein bisschen die Hobbyklasse davon, weil es einfach ein bisschen günstiger war und Einheitsmotoren im Prinzip. Und ja, es sollte so ein bisschen günstiger werden. Aber vom Prinzip her eigentlich fast gleich. Und dann bin ich genau 2015 bis Ende 2016 bin ich X30 gefahren, auch in den ADAC Kartmaster, also in der Serie ADAC Kartmaster. Und dann war aber auch so die Frage, ja, was machen wir jetzt? Weil ich hatte 2016 wirklich ein solchen Jahr und stand mehr im Gras, als dass ich gefahren bin. War echt nicht so geil. Und war dann so, ja, was machen wir? Und ich dann so, ja, wir können ja OK fahren, dann würde ich halt weiter in der Seniorenklasse bleiben, würde halt im Prinzip zu meinen Ursprüngen sozusagen zurückkehren. Mein Teamchef und meine Oma waren aber so, ja, setz dich mal in den Schaltkart. So, ich setze mich in das Schaltkart und war halt einfach nur begeistert und hatte auch mega Spaß. Und dann war das so wie, ja gut, dann fährst du jetzt KZ2, dann fährst du jetzt Schaltkart. So, und ja, dementsprechend bin ich seit 2017 in dieser Klasse unterwegs.
Ah, also der Unterschied, ist der Unterschied dann also quasi, die anderen waren keine Schaltkarts?
Genau, erstmal waren die keine Schaltkarts, die hatten alle eine Viehkraftkupplung, also im Prinzip wie bei einem Leihkart, einfach aufs Gas treten, der beschleunigt von alleine, muss nicht mehr schalten.
Also Schaltkart macht dir aber insgesamt mehr Spaß, höre ich daraus.
Ja, muss ich leider gestehen, obwohl ich lange wirklich die Seniorenklasse super fand. Es macht schon mehr Spaß, vor allem ist es natürlich auch schneller. Ne? Man ist ja natürlich immer in dem perfekten Drehzahlbereich. Gerade bei den KF2 muss man damals gucken, dass man die Kurve vernünftig anfährt, dass man den Schwung mitnimmt, wieder auf die Gerade, dass man in diesem perfekten Drehzahlbereich ist. Und gerade beim Schaltkart hat man das ja nicht durch die Gänge. Man ist ja immer in diesem richtigen Drehzahlbereich so, dass das Kart immer bestmöglich beschleunigt.
Du bist ja klein und leicht. Das kann man ja einfach so sagen. Das ist ja fürs Kartfahren ist das ja Gardemaß, muss man ja fast sagen. Wie viele andere Mädels waren da so unterwegs in den Klassen, die mit dir unterwegs waren? Und hattest du vielleicht auch Vorteile manchen Jungs gegenüber, die ja dann irgendwann auch diesen großen Schub machen und ja sowohl in Länge als auch in Breite ein bisschen zulegen?
Das ist wirklich ein großes Vorurteil auch irgendwo, was man hat, weil wir haben ein Mindestgewicht bei den Rennen. Das heißt, meine Größe macht schon was aus, aber mein Gewicht halt nicht. Also ich habe immer so um die 20 Kilo Blei am Kart gehabt, dass ich auf dieses Mindestgewicht komme. Natürlich hilft es mir auf der Geraden. Ich muss mich nicht ganz so klein machen wie die anderen und habe natürlich ein bisschen weniger Luftwiderstand und so weiter. Aber zum Beispiel im Regen war das ein riesiger Nachteil, weil ich keine Hebelwirkung hatte. Also es hat Vor- wie Nachteile. Es ist am Ende eigentlich, ich sag mal so, wenn man so um die 1,70, 1,80 ist, dann passt das schon eigentlich ganz gut. Wichtig ist halt eher, dass man dieses Mindestgewicht hat ungefähr. Ja, und zu den Mädels, die noch bei mir gefahren sind, in den Seniorenklassen waren es ein paar mehr. Also generell, da waren es, oh Gott, wie viele waren wir? Ich glaube, 2015 waren wir 4 Mädels bei 40 Jungs ungefähr. Okay. Und das ist jetzt aber gerade in der Schaltkartklasse ein bisschen weniger. Also ich weiß von, also jetzt, wenn ich Kerpen nehme, sind wir nur zu zweit. Und ansonsten weiß ich auch wirklich, müsste ich jetzt wirklich kaum Mädels, die Schaltkart fahren. Es ist sehr, sehr wenig.
Warum ist das so, deiner Meinung nach?
Ich glaube, dass halt wirklich, ja, ich sag mal, gerade auch im Hinblick auf das Gewicht und so weiter, ist es für die meisten einfacher, einfach im Senior-Bereich zu bleiben. Ich sag mal, OK Senior dann einfach zu fahren oder X30 Senior. Ich glaube, das ist für die meisten einfacher. Es hat natürlich auch ein bisschen was mit Kraft zu tun. Schaltkart ist natürlich auch gerade mit den G-Kräften nicht sehr einfach und schon sehr kraftintensiv. Und ich glaube halt, dieser Mix macht es dann, weil viele möchten sich, glaube ich, dann auch ein Stück weit nicht damit auseinandersetzen. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht ist da auch so ein bisschen Respekt vor dieser Klasse, weil natürlich da dann wieder alle fahren. Also die ganzen Jungs, die dann zu groß sind, die ganzen Jungs, die dann schon seit Jahren fahren, da ist dann halt auch wirklich sehr, sehr viel Erfahrung auch in dieser Klasse.
Ich würde gerne mal so ein bisschen über deinen Fahrstil sprechen. Wie würdest du den selber beschreiben?
Mein Fahrstil, oh Gott. Ich würde mein Fahrstil eher als relativ zurückhaltend doch beschreiben. Und ich warte im Prinzip immer so auf den richtigen Moment. So, wenn ich dann sehe, okay, das passt, dann überhole ich auch. Aber ich lege mir den Gegner immer gerne zurecht. Also ich bin eigentlich, früher war das schon mal mehr so, aber ich bin mittlerweile relativ, ich würde jetzt mal behaupten, ruhig geworden. Und fahre halt, um es so auch schön im Straßenverkehr zu sagen, sehr vorausschauend. Also gerade so 2016, wo ich sehr, sehr viele Unfälle hatte und auch technische Defekte, das hat mich dann schon ein bisschen geprägt, sodass ich dann jetzt auch das Risiko anders einschätze. Also nicht, dass ich jetzt Angst hätte, dass mir was passiert, aber man wird doch schon ruhiger und versucht, ein bisschen vorausschauender zu fahren.
Du wirkst jetzt auch nicht wie jemand Ängstliches, ne? Also das ist, da du sprichst schon sehr stark und ich finde sehr, sehr genau von dir und deiner Art und Weise und das imponiert mir, das finde ich genau richtig. Wie hast du deinen Fahrstil gefunden? Du hast gesagt, 2016 hattest du ein Seuchenjahr, aber gerade so die ersten Jahre, wo du dann auch bei den Junioren noch unterwegs warst, später dann auch in der KF2, du bist ja auch bei den deutschen Kartmeisterschaften mitgefahren, du hast die ADAC Kartmasters mitgefahren, du hast ja, und das finde ich ist ja das Spannende eigentlich, in deiner Jugend hat sich ja dein Fahrstil entwickelt. Also wie war diese Entwicklung für dich? Also gab es so Momente auch in deiner frühen Karriere, wo du im Nachhinein sagst, so das war ein Moment, da habe ich was an mir geändert, oder ist das immer so ein schleichender Prozess und du holst immer mal so zwischendurch was rein?
Ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Mhm. Natürlich gerade, ich sag mal so, gerade das erste halbe Jahr, ich habe im Sommer 2010 angefangen, so das erste halbe Jahr war erstmal so, okay, gucken, erstmal ein bisschen, natürlich, klar, erstmal ein bisschen fahren, damit man ja irgendwie auch ein Gefühl für das ganze Kart bekommt, wie muss ich überhaupt fahren, so ganz grob. Und dann bin ich aber, weil ich wollte unbedingt Rennen fahren, und dann bin ich halt wirklich Anfang 2011 haben wir dann schon angefangen mit den ersten Rennen, natürlich nur im Clubsport, ne, wollten ja jetzt auch nicht direkt irgendwo hinfahren großartig, und mich nicht überfordern. Und da hat man dann schon gemerkt, auch gerade in den Rennen, so okay, ne, also erstmal war immer der Biss da und ich will dieses Verbissen und dieses Ehrgeizige, was auch sehr, sehr viel diesen Fahrstil dann bei mir am Anfang auch geprägt hat. Also erstmal war es am Anfang immer, ja, okay, sobald ich irgendetwas sehe an Lücke, rein da und ist mir egal und ich versuche. So viel wie halt geht. Und dann hat sich das auch gerade mit dem Wechsel in die Seniorenklasse, wo man dann auch merkt, oh, da sind ein paar erfahrenere, gerade auch Jungs dann dabei. Okay, da kannst du solche Aktionen nicht mehr bringen. Da kannst du auch nicht blocken, da kannst du dich jetzt nicht mehr wie der Junior halt aufführen, weil du dann ganz schnell abgeräumt wirst auch. Dann entsorgen die dich halt einfach, auf gut Deutsch gesagt. Und da merkt man dann schon ganz schnell, okay, man muss seinen Fahrstil anpassen. Man muss erstmal gucken, okay, immer noch, klar, die Kurve vernünftig anfahren, trotzdem irgendwie noch den Schwung mitnehmen und dann trotzdem noch schauen, dass man sich die anderen zurechtlegt. Und gerade, glaube ich, diese ersten Erfahrungen, auch gerade dann 2012 und 2013 auch, wo ich dann die ersten großen Rennen gefahren bin, ich glaube, das hat, zwar ging das natürlich auch so ein bisschen schleichend, aber das waren so die ersten Momente auch, wo ich mich selber auch anpassen musste und selber auch gemerkt habe, okay, du kannst jetzt nicht einfach hier irgendwas fabrizieren, sondern du musst auch wirklich mit Köpfchen fahren. Und das hat sich dann auch gerade auch nochmal später, noch weiter ausgeprägt, auch gerade in der Schaltkartklasse, wo man dann natürlich auch gegen noch ältere und noch erfahrenere Menschen fährt. Die warten ja nur darauf, dass man einen Fehler macht. Also versucht man, sich selbst so weit zu perfektionieren und seinen Fahrstil, dass man halt so wenig Fehler wie möglich macht und gleichzeitig sich aber auch keine Blöße gibt. Ich hoffe, das ist verständlich ausgedrückt. Ja, dass man halt sich einfach, man entwickelt sich halt weiter, man wird natürlich auch erwachsener. So, ich sag mal gerade so, ne, dieses Ungestüme mit 13, 14, 15, das verfällt dann irgendwann. Das geht halt irgendwann weg und man schaut halt wirklich, man denkt halt wirklich mit beim Fahren und meint jetzt nicht einfach nur noch, okay, ich baller da jetzt einfach rein und schau halt, was passiert. Sondern man geht da wirklich mit so einem gewissen Plan ran. Man kennt vielleicht auch die Leute, weiß, okay, wo, in welcher Kurve bin ich vielleicht besser, wo kann ich Zeit rausholen, wo bin ich auch besser. Und so agiert man dann natürlich auch mit, in Zusammenarbeit mit dem Team.
Warst du manchmal schwierig am Anfang? Also wenn so die ersten auch, also wenn du sagst, Hauptsache rein und das Maximum rausholen und eben noch nicht dieses Kalkül haben, was du jetzt hast, dass du dann irgendwann, dass die Emotionen mit dir durchgegangen sind, dass man, also klar, nach dem Rennen, wenn es mal irgendwie nicht so lief, dann ist man wahrscheinlich eh erstmal sauer und sollte besser nicht angesprochen werden. Aber gab es so Momente, wo du im Nachhinein sagst, so, da bin ich vielleicht ein bisschen zu hart mit meinem Teamchef umgegangen oder sowas? Ich meine, das ist ja alles ein Teamsport.
Ja, da gab's einige Sachen wirklich. Also ich war gerade auch, bis 2016, oder bis 2015, 16 war ich sehr, sehr impulsiv. Okay. Mittlerweile bin ich auch ruhiger geworden, aber ich war super impulsiv. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, war ich da am Rummeckern und das kann doch nicht sein und habe mich da aufgeregt. Und das merkt man natürlich auch beim Fahren, ne? Klar. Und ich habe halt auch ein, zwei Mal mich wirklich, ich sag mal, ja, auch ich, meinem Teamchef, meiner Oma gegenüber echt, ja, gut durch wie ein Arsch verhalten. Aber das, klar, die wissen natürlich auch, ich war halt damals jünger, ne? Das ist halt jetzt mittlerweile alles vom Tisch und die wissen halt trotzdem, sage ich mal, um meine positiven Eigenschaften. Und das, das ist ja mittlerweile, ist es ja auch nicht mehr so. Aber da gab es schon einzelne Momente, wo ich da auch mal jeweils von dem anderen Part, also entweder von meinem Teamchef oder von meiner Oma, dann auch schon wieder so ein bisschen runtergeholt wurde auf den Boden der Tatsachen. Und da auch schon mal dann so einen kleinen Einlauf kassiert habe.
Spannend, ich finde das total toll. Also deinen Weg so ein bisschen nachzuzeichnen und das zu erfahren. Wir machen gleich weiter, kurze Pause. Shanice Peck ist zu Gast, Frauen im Motorsport ist das Thema. Sie ist junge, ambitionierte Kartsportlerin, Kartfahrerin. Ja, und ebenfalls noch was anderes. Und was das ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr seid immer noch dabei, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Exkursion mit mir, Kevin Scheuren, und Shanice Peck, Kartfahrerin aus Essen, die mittlerweile in Hamburg wohnt. Dort studiert sie Geschichte und ist Soldatin. Und das ist das Nächste, bevor wir gleich mal wieder zum Kartsport kommen. Jetzt mal ein kleiner Ausflug in dein privates, Shanice. Ich komme einfach mal dazu, dass du Soldatin bist. Also unabhängig davon, dass du, da habe ich nämlich gesehen, da müssen wir dann drüber sprechen, ein YouTube-Video. Du mit 15 Jahren hast gesagt, dass du Maschinenbau studieren möchtest. Daraus ist nichts geworden. Aber warum Soldatin?
Soldatin, wirklich einfach. Ich wollte einfach einen Beruf machen, wo ich mich nicht morgens frage, wofür ich aufstehe. Und das habe ich wirklich in diesem Beruf gefunden. Ich weiß, ich stehe nicht nur für mich auf, sondern auch für andere. Ich stehe für meine Kameraden auf, ich stehe für mein Land auf und so weiter und so fort. Wo es dann auch in diese Richtung ging, gerade in meinem Abi, wo ich mich entscheiden musste, was mache ich jetzt? Ich wollte nicht einfach nur studieren, ich wollte mit dem Motorsport, das war halt alles schon so, alles ja auch nicht fest und ist ja auch nicht so einfach. Und dann habe ich gedacht, okay, Bundeswehr fandest du schon immer interessant. Bewirb dich einfach mal. Und so bin ich zu meinem freiwilligen Wehrdienst gekommen und dann später auch in die Offizierslaufbahn eingestiegen. Und die Bundeswehr hat natürlich, die macht auch viele Tests, natürlich im Einstellungsverfahren. Und mein Mathe war jetzt nicht so gut, dass sie jetzt gesagt hätten, dass Maschinenbau das richtige Studium für mich ist. Aber da ich geschichtsinteressiert bin, ist mein Geschichtsstudium jetzt auch gar nicht verkehrt. Die Leidenschaft bleibt ja trotzdem für den Motorsport.
Das finde ich ganz interessant. Ich erinnere mich noch daran, als ich mein Abi gemacht habe 2010 und man so vorher auch mit den Eltern gesprochen hat und mein Vater sagte auch, ja, geh doch zur Bundeswehr. Ich so, ja, wie? Was soll ich denn bei der Bundeswehr? Ja, du kannst da studieren. Also zum Beispiel, ne? Also die Bundeswehr ist ja nicht nur der Einsatz an der Waffe sozusagen, sondern auch ja viel mehr drumherum. Habe ich da nicht gemacht. Ich habe ja auch einen Zivildienst gemacht damals. Wie ist denn das als Frau bei der Bundeswehr? Also wenn wir da jetzt mal bei diesem Thema sind, und es ist ja durchaus auch für die Bundeswehr hin und wieder mal ein prekäres Thema, wie erlebst du es da und was für Vorteile bringt es dir gerade dann auch im Studium ganz persönlich?
Also ich muss persönlich sagen, ich habe nur gute Erfahrungen mit Kameraden gemacht. Ich wurde eigentlich überall sehr, sehr gut aufgenommen, habe auch viele Kameradinnen, mit denen ich gut klarkomme. Ja, ich sag mal so, als Frau bei der Bundeswehr, man muss halt einfach Leistung zeigen. Man darf jetzt natürlich nicht dann da stehen und sagen, oh, ich bin jetzt ein Mädel, ich kann das nicht. Nee, man muss einfach mit anpacken und einfach auch Kamerad sein und nicht sich da jetzt auf sein Geschlecht, sag ich mal, auch reduzieren irgendwo, sondern einfach mitmachen, einfach das auch teilweise über sich ergehen lassen, dass man dann da einfach 12 Kilometer marschieren muss oder 20, dann bei einem Nachtumarsch. Aber da einfach dann auch mit Elan und mit gutem Gewissen reingehen und sich auch gegenseitig unterstützen. Vielleicht habe ich nicht die Kraft, aber vielleicht habe ich dann das Köpfchen, um uns dann da zu navigieren. Und so, wenn man dann Hand in Hand arbeitet, dann haben die Kameraden auch eigentlich gar kein Problem mit. Also die meisten, mit denen ich auch uns zu tun hatte, bis jetzt denen war das komplett egal, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin. Ich habe meinen Job gemacht, ich habe meinen Job eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, auch dementsprechend immer gut gemacht, sonst hätte ich ja Gegenwind bekommen. Und dementsprechend war das bei mir eigentlich nie so das Thema. Das macht jetzt auch keinen Unterschied. So, gerade auch die Männer sind auch erstmal natürlich vorsichtig, das ist im Motorsport ähnlich. Ist jetzt ein Mädel, möchte ich jetzt vielleicht nicht direkt so hingehen wie bei den Jungs, das ist natürlich ein ganz anderes Verhältnis, aber wenn man dann einmal, sag ich mal, aufgenommen ist und dann einmal so seine Kameraden gefunden hat, dann ist das eigentlich alles sehr, sehr entspannt. Und gerade jetzt im Studium, glaube ich, macht das auch wenig einen Unterschied, ob ich jetzt als Frau jemanden nach Hilfe frage oder wenn ich jetzt Mann wäre, jemanden nach Hilfe fragen würde. Ich würde jetzt den vielleicht nur ein bisschen anders ansprechen.
Und das ist jetzt für mich eine interessante Frage, die sich anschließt. Welche Parallelen gibt es noch zwischen Motorsport und Bundeswehr in dem Fall, wenn du sagst, dass da ja schon was ist, wo du sagst, da ist eine Vergleichbarkeit für dich da?
Einiges doch. Also jetzt, wenn man wirklich auf den Bereich, sag ich mal, der Leistung geht, im Motorsport hat man natürlich, genauso wie bei der Bundeswehr, man hat halt natürlich immer dieses Vorurteil, oh, ist ein Mädel, ist zu schwach, kann das alles nicht, was wir Männer können und so weiter halt. Wenn man da aber dann hingeht und sagt, nee, ich kann das und ich mache das jetzt und ich zeige euch auch, dass ich das kann, dann wird man auch natürlich ganz anders wahrgenommen. Und dieses Selbstbewusstsein muss man halt erstmal auch irgendwie entwickeln, natürlich, klar. Wenn man dieses Selbstbewusstsein aber irgendwann hat und irgendwann auch dahin geht und sagt, so Leute, hier bin ich, dann wird man auch aufgenommen. Also man darf jetzt natürlich, jetzt wie gesagt, man darf jetzt natürlich bei einem Marsch jetzt hier nicht direkt nach 5 Minuten da jetzt rumjammern, aber das ist jetzt auch kein Problem, wenn man in den letzten, sag ich mal, Minuten sagt, du, hör mal, damit wir schneller vorankommen, kannst du eben bei dem Berg jetzt meinen Rucksack nehmen. Ich nehme den gleich wieder als Beispiel, so dass man sich halt einfach unterstützt. Und das ist ja im Motorsport genauso. Wenn ich werde jetzt erstmal als kleines Mädel gesehen, ich bin ja auch nicht groß, und erstmal sehen sie klein Chinese. So, und sehen erstmal irgendein Mädel, was halt in ihrer Klasse fährt und ja, was kann die denn schon? Wenn man dann aber seinen Kart auf einmal im Quali auf 4 stellt zum Beispiel, dann gucken sie schon, kann ja vielleicht doch was. Und das sind halt wirklich diese Parallelen. Man muss halt immer einfach zeigen, ich kann das. Das ist natürlich mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden als bei den Männern. Aber wenn man das dann einmal hat und dann einmal, sag ich mal, diesen Kreis ist, dass man sich, ich sag jetzt mal, einen Namen gemacht hat, dann funktioniert das auch.
Dann ist ja das Thema Fitness, finde ich, auch ein ganz wichtiges. Also das ist ja auch, also wer schon mal länger im Kart gesessen hat hintereinander, der weiß, das ist nicht gerade leicht. Ja, das macht auch was mit einem und da muss man schon topfit sein. Jetzt bist du noch bei der Bundeswehr, da musst du auch topfit sein. Also eigentlich perfekte Begebenheiten. Wie hältst du dich fit? Also was machst du so, um fit zu bleiben und auch im Kart perfekte Leistung zeigen zu können?
Früher bin ich viel ins Fitnessstudio gegangen, natürlich auch in der aktuellen Situation nicht so einfach. Ja. Ich gehe mittlerweile gerne joggen. Jetzt bei dem Wetter muss ich mich auch ein bisschen dazu zwingen, aber ja, ich gehe eigentlich viel joggen und dann auch mit Gewichten joggen. Das hat zum einen den Vorteil, dass ich mich für meinen Dienst fit halte. Und das ist beim Kartsport auch echt gut. Also ich habe das gemerkt, wo ich aus der Grundausbildung kam und mein Rennen gefahren bin. Ich hatte keinerlei konditionelle Probleme, weil ich einfach fast täglich super viel Sport gemacht habe. Und gerade dieses Laufen mit Gewicht, dass man halt nicht nur an sich joggen geht, sondern auch noch ein bisschen Erschwernis dabei hat, auch wenn man dann vielleicht ein bisschen langsamer ist, aber dass der Körper sich einfach an dieses Gewicht gewöhnt, das ist auch gerade im Kartsport eigentlich sehr, sehr gut, weil man natürlich diese Gehkräfte hat. Und das hat, finde ich persönlich, ist das eigentlich die perfekte Kombi.
Cool. Ich möchte, um jetzt wieder auf den Kartsport zurückzukommen, nochmal die Uhr ein Stück weit zurückdrehen. Kannst du dich an dein erstes großes Rennen noch erinnern?
Ja, kann ich.
Erzähl.
Mein erstes großes Rennen, was jetzt ein bisschen größer, also es gibt eigentlich zwei. Ich habe einen Gaststart gemacht 2013 in der DMV damals, auch in Kerpen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr die Platzierung. Ich weiß nur, dass es auch Anfang des Jahres irgendwann war. Ich glaube, März, April rum. Und es hat auf einmal angefangen zu schneien. Das weiß ich noch. Da gibt es auch super viele Bilder von. Oder ich habe jedenfalls 2, 3 davon noch. Wo mich auch Freunde dann gefragt hatten, Holmer, ist das bearbeitet? Ich so, nee, wir sind wirklich im Schnee gefahren. Und auf diese Bedingungen kam ich in dem Moment überhaupt nicht parat. Ich war völlig überrascht. So, wo kommt denn jetzt der Schnee her? Und war völlig überfordert damit im ersten Moment. Ja, ich bin das Rennen zu Ende gefahren. Wie gesagt, Platzierung weiß ich nicht mehr. Und dann kam mein zweites Rennen, wo wir uns dann für die ADAC Kartmasters eingeschrieben hatten, auch fest. Das war in Hahn. Und ich meine, ich war irgendwo im Mittelfeld. Wie gesagt, die genauen Platzierungen habe ich wirklich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, Platz 15, 16 rum irgendwie. Und da hat man halt auch genau das gemerkt, was ich schon vorher angesprochen hatte, dass das jetzt halt keine Nasenbohrer mehr sind. Das sind halt Leute, die wissen, was sie tun. Und da musste ich dann auch wirklich am Anfang echt, ich habe dann auch wirklich schnell gemerkt, so, okay, du bist halt nicht jetzt hier die Schnellste und du musst jetzt gucken, dass du von den anderen lernst. Linien übernehmen, mit dem Team weiterarbeiten, Motoreneinstellungen und, sodass man dann, sag ich mal, den Anschluss nicht verliert und da sich halt dann gut positioniert.
Das stelle ich mir trotzdem nach wie vor irre vor. Du bist jung unterwegs und gehst dann da in so ein Rennen rein. Wie gehst du mit Nervosität um? Also das wird ja wahrscheinlich heute, oder bist du heute ganz cool und sagst von einem Rennen so, oh ja, mich kann jetzt hier nichts beeinflussen, ich habe gut geschlafen, gut gefrühstückt und jetzt hole ich mir das Ding. Also wie gehst du mit Nervosität um vor einem Rennen und wie war das damals im Vergleich zu heute?
Das ist damals wie heute ganz, ganz schlimm. Ich kann es heute nur besser verstecken. ich bin eigentlich immer super nervös vorm Rennen. Also wirklich, früher war es auch ganz schlimm, mir wurde dann wirklich auch schlecht vor Rennen, weil ich so aufgeregt und nervös war. Ich dachte, oh, jetzt musst du deine Leistung zeigen, jetzt muss halt alles funktionieren. Und das geht aber meistens weg, sobald ich im Kart sitze, der Helm auf ist und mein Kart startet. Dann ist eigentlich das meiste vorbei. Dann geht's wieder. Nur dieser erste Moment wirklich, wo man auch denkt, oh, bitte jetzt kein technischer Fehler, bitte lass mich einfach nur losfahren. Da bin ich nach wie vor immer noch sehr, sehr nervös. Aber man lernt halt damit umzugehen. Also es wird besser. Und dann im Rennen ist ja, man konzentriert sich sowieso auf andere Dinge.
Du bist in der ADAC Kartmasters gestartet. Das ist eine Riesenserie. Das ist ein Riesending. Wie war das für dich? Erzähl mal ein bisschen darüber.
Am Anfang muss ich sagen, ich war jetzt nicht in der größten Klasse. Wir waren, ich glaube, damals um die 20, 25 Leute rum. Das ging. Das kennt man auch schon mal so. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Das war natürlich trotzdem erstmal super viele Teams, super viele Klassen. Das ist natürlich was ganz anderes als Clubsport. Und man ist natürlich auch erstmal, man hat super viele Eindrücke, die man auch erstmal irgendwie verarbeiten muss. Ganz krass war das aber eigentlich bei der DKM, beziehungsweise bei der EM, die ich 2014 gefahren bin. Wir kommen da an und finanziell waren wir damals gut aufgestellt, aber natürlich noch bei weitem nicht so gut wie die anderen. Ich hatte da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt 2 Chassis und 3 Motoren. Und man schaut dann so in die anderen Zelte und dann sind auf einmal da so 3 oder 4 Chassis und 5 oder 6 Motoren. Und dann denkt man sich auch schon so, ja, okay, ich glaube, ich bin hier etwas unterbesetzt. Und dann weiß man aber auch am Ende, dass es an ganz, ganz vielen Faktoren dann natürlich auch liegt und nicht nur an einem selbst. Dass halt auch noch der finanzielle Faktor sehr, sehr wichtig ist. Aber auch um auf die ADAC Kartmasters nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, 2013 war es noch nicht so viel. 2014 konnte ich in der ADAC Kartmasters leider nicht starten, weil sie meine Klasse gestrichen hatten. Und 2015 in der X30-Klasse waren wir halt um die 40 Mann. Und da war ich auch das erste Mal dann damit konfrontiert, okay, also neben dem Internationalen wirklich auch national, okay, krass, du könntest jetzt hier, wenn du jetzt im Rennen irgendeinen Fehler machst und zu weit hinten bist, kann es passieren, dass du rausfällst, dass du am Sonntag gar nicht starten kannst, weil nur 24 Leute sich qualifizieren. Also es konnte ab diesem Punkt selbst national für mich passieren, dass ich mich nicht qualifiziere. Und das hatte natürlich erstmal natürlich auch ein bisschen Drucksituation natürlich erstmal. Das kriegt man aber spätestens nach dem zweiten Rennen kriegt man das hin. Aber das war natürlich auch ein Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Also hui, das ist dann auch ein ganz anderes Feeling, als wenn man weiß, okay, man fährt sowieso einfach seine Rennen das ganze Wochenende und gut ist. Nee, man weiß, okay, es geht halt wirklich auch schon in den Vorläufen, geht's halt auch wirklich schon um was.
Und da wirst du dann ja ein Stück weit auch hart, ne? Also es ist einfach so. Ich glaube, das ist ja irgendwie in jedem Sport, wo du Vorläufe hast, ob das auch eine Leichtathletik gibt, das ja auch. Gerade in jungen Jahren, da härtest du ab, machst deine Erfahrung und gehst dann mit denen auch weiter und machst deine Karriere weiter. Und du hast das Finanzielle angesprochen, über das müssen wir mal gleich im letzten Take sprechen, denn nichts geht ohne Geld. Leider im Motorsport und da würde ich gerne mal so ein bisschen erfahren, wie das in den Jahren zuvor ging und wie es aktuell aussieht. Die Corona-Krise trifft ja auch den Motorsport und gerade auch den Kartsport sehr hart. Ja, und wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sind wir zurück in der Starting mit Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport mit Shanice Peck. Bleibt dran.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein letztes Mal zurück hier bei der Starting mit Exkursion zum Thema Frauen im Motorsport. Shanice Peck ist da, 23 Jahre Soldatin und aktiv im Kartsport. Und sie hat noch große Ziele, davon gehe ich zumindest aus. Aber um diese Ziele zu erreichen, da ist es leider so, gerade im Motorsport, da brauchst du Kohle. Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwie gesegnet bist von reichen Eltern, die es ja dann leider oft sind, hat Ellen Lawyer erzählt, dann muss man irgendwie an Sponsoren kommen. Nun kann ich mir vorstellen, bei euch in Essen, da wächst das Geld auch nicht auf Bäumen. Ja? Also aus dem teuren Hobby wurde eine, oder aus der teuren Leidenschaft wurde ein teures Hobby und soll auch mal eine, hoffentlich eine Karriere werden, die ja eventuell auch mal was abwirft. Wie war so der finanzielle Einstieg und wie hat sich das in den Jahren danach entwickelt, nach deinem Start im Kartsport?
Also meine Oma konnte es eigentlich immer bezahlen. Die ersten Jahre, mein Opa hatte eine Baufirma und damit ging das dann eigentlich schon ganz gut. Wir konnten natürlich jetzt nicht Unmengen ausgeben, aber das war schon so, dass ich gut dabei sein konnte. Also ohne, dass ich jetzt extreme Nachteile gehabt hätte, konnten wir eigentlich so alles gut mitfahren. Man merkt es halt leider trotzdem an manchen Ecken. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, gerade bei der EM zum Beispiel, wenn es dann international wird, dass man dann da vielleicht mal nur mit Sponsor bei Omi wird es dann irgendwann schwierig. Aber ich sage mal, im nationalen Bereich geht das dann schon. Leider hatten wir 2017 hatte mein Opa 2 Schlaganfälle und konnte dementsprechend nicht mehr arbeiten. Es war schon vorher so, dass wir gesagt haben, okay, es muss weniger werden. Wir müssen uns mal ein bisschen nach Sponsoren umgucken. Aber das ist natürlich auch nicht einfach. Und ja, wir mussten aber die Firma komplett dicht machen. Mein damaliger Freund hat das dann weiter mit mir gemacht, noch 2018 und Anfang 2019. Das ist dann aber leider auch so ein bisschen aufgrund meines Berufes, sag ich mal, zerbrochen. Das ist jetzt aber auch gar nicht schlimm. Aber das war dann so die letzte Möglichkeit, die ich hatte, ohne Sponsoren, also ohne großartige Sponsoren zu fahren, ging dann natürlich auch den Bach runter, sag ich mal, weil ich selber natürlich, ich habe keine Garage, ich habe den Platz halt nicht, ich habe keine Transportmöglichkeit, weil wir das alles immer über das Team geregelt haben. Das ist natürlich dann auch mit den Kosten verbunden. Und das ist dann jetzt, müssen wir dann gucken, dass wir Sponsoren kriegen.
Warum ist es, also ich stelle mir das ja im Kartsport unheimlich schwer vor, Sponsoren an Land zu ziehen, weil einfach die mediale Aufmerksamkeit nicht da ist. Das ist ja was ich dringend mal verändern müsste, oder? Also du kriegst ja nicht wirklich was mit, wenn du jetzt nicht aktiv danach suchst. Und wenn Sponsoren jetzt keine Bildfläche bekommen, wo sie ihren Namen auf einen Overall packen können oder auf einen Helm, dann musst du ja irgendwie, also wie kann man ein Neudeutsch-Incentive schaffen für Sponsoren, deiner Meinung nach?
Die DKM hat das eigentlich relativ gut gelöst, also die Deutsche Kartmeisterschaft, die haben ja einen Livestream. Ja. Allerdings auch da natürlich, ne, wenn man von dem Livestream weiß, dann findet man ihn. Wenn man es nicht weiß und nicht auch irgendwie mit Motorsport in Berührung kommt, findet man das leider einfach nicht. Ich glaube, das ist aber auch leider nicht nur ein Problem auch gerade vom Kartsport, weil, ne, klar, der ist dann natürlich auch so ein bisschen nur das Sprungbrett eigentlich zu den höheren Klassen, sondern das ist, glaube ich, ein Problem vom Motorsport generell. Ich sag mal, wenn man sich jetzt nicht gerade für den Motorsport interessiert, kommt es ja kaum noch. Ich meine, es kommt ja auch kaum noch, ich sag mal, wenn ich jetzt schaue, zum Beispiel im Fernsehen oder so, wenn dann kommt dann vielleicht mal das Ergebnis von der Formel 1 und nächstes Jahr ist ja zum Beispiel Formel 1 auch gar nicht mehr bei RTL. So, das wird dann natürlich immer schwieriger, dann auch mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich meine, mit den Social Media Accounts und so weiter, mit den ganzen Profilen, da ist es wieder ein bisschen besser geworden, würde ich behaupten. Aber das ist natürlich auch nicht vergleichbar. Ne? Wir haben halt diese ganzen Influencer, aber das muss ja dann auch eine größere Bandbreite sein eigentlich, als ja, nur dann, sag ich mal, ein Thema.
Ja, vor allem möchtest du ja eigentlich, sag ich mal, den Namen des Sponsors auf dem Overall haben und für deine sportliche Leistung angesehen werden, weil das Influencer ja relativ häufig dann wegen des Aussehens irgendwie für irgendwelche Werbekampagne genutzt wird, was ja gar nicht dein Ziel ist. Also dein Ziel ist ja, Erfolg im Motorsport zu haben.
Ja, genau, und das ist halt das Problem, da diesen Sprung zu schaffen von, okay, ich werbe jetzt einfach nur und ich bin jetzt einfach nur das Werbegesicht zu, okay, schaut euch doch bitte meine sportlichen Erfolge jetzt wirklich mal an. Das ist halt auch gar nicht so einfach.
Über wie viele Kosten sprechen wir denn da? Also was ist so eine Zahl, wo du sagst, so viel kostet mich eine Saison, wenn ich sie fahre?
Das ist natürlich unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Klasse man aktiv ist. Aber wenn ich jetzt mal so von, ich gehe jetzt mal von ADAC Kart Masters aus, was wir damals ungefähr so gebraucht haben, sind wir bei 30.000 pro Saison. Mhm. Das ist natürlich im Vergleich zu, ich sag mal jetzt GT Masters oder so, immer noch relativ wenig.
Ja.
Aber wie gesagt, da ist natürlich auch weniger die mediale Aufmerksamkeit und ja, auch dafür schon Sponsoren zu finden, ist nicht so einfach.
Was bietest du Sponsoren denn? Also was ist, erzähl doch mal, ich meine, nutzt diese Plattform doch, dafür machen wir das hier und wenn wir da ein bisschen helfen können und vielleicht der ein oder andere zuhört, der sagt, ja, nach Corona ist wieder Budget da, das ist ja natürlich auch eine scheiß Zeit jetzt gerade, ne? Muss man einfach mal sagen. Also für alle, aber wenn man das jetzt wirklich nur runterbricht auf deinen Sport, ist es natürlich der Horror. Aber was bietest du Sponsoren und wie können sie Kontakt zu dir aufnehmen, wenn sie denn möchten?
Also erstmal ja, Corona-Krise ist gerade wirklich sehr, sehr einschneidend für, ich glaube, für jeden Motorsportbereich und für jeden Bereich generell. Und ja, zu mir, ich habe ja ein Management, beziehungsweise ich habe ja auch einen Sponsor, habe ich ja. Manuel Steinbach, das sieht man auch eigentlich relativ schnell auf meiner Instagram-Seite. Also Instagram kann man nutzen, Facebook kann man nutzen. Ich habe einen Helm, da kann man gerne ein Logo drauf klatschen und natürlich auch meinen Anzug sowie mein Kart generell. Also ich sage jetzt mal so ein Rundumpaket von Social-Media-Kanälen und Overall sowie Helm. Und noch als kleinen Zusatzpunkt habe ich ja auch Merch. Ich habe ja auch eigene T-Shirts zum Beispiel. Wo man natürlich auch das Logo mit draufpacken könnte, den Sponsor.
Ich werde alles verlinken. Also ihr könnt alle Kanäle in den Shownotes finden. Den Merchandise-Shop von Janice könnt ihr auch dort finden. Also deckt euch fleißig mit T-Shirts an. Ja, und vielleicht hört ja der ein oder andere zu, der sagt, eine junge Motorsportlerin, die möchte ich unterstützen. Ja, und ich denke, alles ist willkommen, so ein bisschen, ne?
Ja, definitiv. Also ich sag mal, alles, ja, eigentlich hilft alles schon. Ich sag mal, wenn es auch nur ein Satz Reifen ist im Monat, aber dann habe ich schon mal einen Satz Reifen. Ne? So muss ich halt auch denken.
Was kostet ein Satz Reifen?
200 Euro. Aber die halten halt nur 100 Runden.
Okay, also aber 200 Euro im Monat, das wäre so ein Satz Reifen im Monat.
Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal was, wo man mit anfangen könnte, sag ich mal. Okay. Aber ich sage natürlich auch, wenn jetzt jemand einfach nur Bock hat, mich zu unterstützen, wie gesagt, T-Shirts gibt's, kann auch einfach mich wirklich einfach mal persönlich anschreiben, sagen, du hör mal so und so, habe ich jetzt einfach mal Bock drauf, auch wenn es dann weniger Geld ist. Ich bin wirklich dafür alles dankbar. Es ist, wie gesagt, es ist halt wirklich nicht einfach.
Also liebe Starting Grid-Gemeinde, ja, wenn ihr das hört und wirklich Unterstützung leisten wollt beim Nachwuchs für den Motorsport, dann macht das mal. Alle Informationen in den Shownotes, Kontaktmöglichkeiten habt ihr dann auf den Kanälen und ja, vielleicht kriegen wir ja das ein oder andere hin. Frauen im Motorsport, das ist das Überthema in meiner kleinen Serie hier. Was willst du erreichen? Was sind deine Ziele im Motorsport in den nächsten Jahren?
Natürlich würde ich gerne aufsteigen. Ich hatte 2015, gab es auch Gespräche mit einem Formel-Team. Allerdings hat da natürlich auch wieder das Budget da meine Chancen leider gesprengt. Dementsprechend konzentriere ich mich, Stand jetzt, das kann sich natürlich mit Sponsoren ändern, aber Stand jetzt konzentriere ich mich erstmal auf den Kartsport, weil ich glaube, das ist für mein jetziges Budget, ist es am realistischsten, ja. Und dementsprechend erstmal das. Aber wenn natürlich einer sagt, du, aber ich will dich jetzt in der und der Serie sehen und ich habe das und das Geld dazu, gerne. Also ich bin da eigentlich für fast alles offen. Ich bin ja auch selber noch nie irgendwas Größeres gefahren, weil es dazu ja leider nie kam durch das blöde Geld. Dementsprechend eigentlich auch ja gerne mal was Größeres. Sollte es dazu nicht kommen und einer sagt, ja, Kartsport finde ich trotzdem cool, bleibe ich auch gerne im Kartsport.
Ja, aber ich meine sowas wie die, also ich meine, es gibt ja die W-Series, ne? Also ist ja auch immer so ein Thema, woran sich ja die Geister scheiden. Jetzt sind sie ja aber auch im Rahmenprogramm der Formel 1 mit dabei bei 8 Rennen 2021, also ab 2021, was ich super toll finde und auch lange überfällig, dass das passiert und vielleicht auch eine gewisse Durchlässigkeit dadurch eintrifft. Also wie stehst du zur W-Series, also allgemein zu einer reinen Frauenserie, weil viele ja auch sagen, also auch hochrangige Motorsportlerinnen wie Sophia Flörsch, das will ich nicht, ich will mit den Jungs fahren, ich möchte mich mit denen messen.
ich persönlich finde es schade, dass es sowas erstmal geben muss, dass Frauen im Motorsport Aufmerksamkeit bekommen. Ich finde die Aufmerksamkeit, und da schließe ich mich auch Sophia so ein bisschen an, die Aufmerksamkeit im Motorsport für Frauen sollte auch ohne so eine Serie da sein. Und es ist eigentlich traurig, dass es erstmal so eine Serie bedarf, dass da diese Aufmerksamkeit kommt für mich. Und ich muss sagen, wenn ich die Möglichkeit habe oder haben könnte, würde, dann würde ich da natürlich auch mitfahren. Mir persönlich ist es egal, ob ich gegen Frauen fahre oder ob ich gegen Jungs fahre. Und so sollte das eigentlich jedem gehen. Natürlich würde ich lieber mit den Jungs fahren, weil dann einfach auch dieser Stempel nicht da ist. Aber warum gibt es diesen Stempel überhaupt? Warum kann man nicht einfach sagen, ich finde Frauen im Motorsport an sich einfach cool? Und wie gesagt, ich finde es eigentlich traurig, dass es erstmal so eine Serie bedarf, damit dass die Frauen überhaupt diese Aufmerksamkeit bekommen. Das ist eigentlich schon lange überfällig.
Siehst du das teilweise als sexistisch an?
Das ist schwierig. In die Richtung würde ich noch gar nicht unbedingt gehen. Mhm. Es ist einfach viel, auch wenn man sich die ganzen Rollenbilder von früher ansieht, es ist einfach verankert. Ne? Es ist einfach wirklich in der Gesellschaft so verankert gewesen. Oh, Frauen, gerade so Motorsport und auch in meinem Beruf, auch Soldaten. Ja, warum? Die können doch gar nicht dasselbe leisten. Doch, können sie. So, man muss nur dafür offen sein.
Das stimmt. Also das stimmt eigentlich. Also es muss zur Normalität werden eigentlich, ne?
Genau. Also ich möchte es jetzt nicht unbedingt als sexistisch bezeichnen, weil ich einfach glaube, dass es nicht unbedingt damit direkt was zu tun hat, sondern eher wirklich was mit dieser alten Rollenverteilung, diesen alten Rollenbildern eher zu tun hat, ne? Dass man halt auch wirklich Frauen auch andere Eigenschaften einfach zuschreibt als Männern. So, aber das sollte eigentlich ja gar nicht mehr so sein. Und ich sag mal, gerade im Jahre 2020, ich meine, wir haben Männer, die sich schminken, Männer, die auf Moden schauen gehen. Warum sollten Frauen nicht im Rennsport aktiv sein oder Soldat sein?
Ja, absolut. Da stimme ich dir 1000-prozentig zu. Wie siehst du es mit dem Nachwuchs? Also du bist ja auch noch Nachwuchs, so gesehen. Aber wie sieht es mit den nachfolgenden Generationen aus? Ist es für Mädchen aktuell attraktiver, Motorsport zu machen, vielleicht so attraktiv wie nie zuvor? Wie sieht es mit den Einstiegshürden aus? Wie ist so dein Gefühl da?
Da muss ich ehrlich sagen, das glaube ich ist relativ für alle gleich, weil da auch eher das Budget dann wieder eine Frage ist, weil es wird leider auch wirklich immer alles teurer und man verdient aber nicht unbedingt besser, leider. Und dementsprechend liegt es, glaube ich, jetzt gar nicht so daran, ob die Mädels oder die Jungs dann auch das wollen unbedingt, sondern eher, ob die Eltern dann sagen, okay, können wir dir bezahlen oder können wir dir nicht bezahlen. Und ich glaube aber schon, dass gerade mit der W-Series und da gibt es ja auch hier Girls on Track und so weiter, da gibt es ja sehr, sehr viele Sachen mittlerweile. Ich glaube, dass das schon ein sehr, sehr guter Anfang ist, auch gerade auch junge Frauen dann dafür auch zu interessieren und auch das Selbstbewusstsein dann wieder zu geben, zu sagen, oh nee, ich finde das jetzt aber cool. Und ich glaube, da wird schon sehr, sehr viel getan. Ich glaube aber, dann am Ende scheitert es nicht daran, dass man das Interesse nicht hat, sondern eher, dass das Budget da nicht passt.
Ja, vielleicht kann man in den nächsten Jahren irgendwie für Fairness sorgen. Obwohl, Fairness im Motorsport, also gerade was das Geld angeht, ist natürlich ein hartes Thema, aber vielleicht gibt es ja wirklich auch zahlungskräftige Sponsoren, die bereit sind, auch Frauen auf dem Weg nach oben zu unterstützen. Ne? Weil man kann ja eine Riesengeschichte erzählen. Also die erste Frau in der Formel 1, die auch erfolgreich ist. Und man kann als Unternehmen sagen, der habe ich geholfen. Sollte ja Anreiz genug sein, sich da auch im Nachwuchs, im Motorsport, finde ich zumindest, zu beteiligen. Also wenn man das hinbekommen könnte, wäre das so ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
Ja, definitiv. Also man sollte auch eigentlich meinen, dass gerade auch Frauen es eigentlich leichter haben mit Sponsoren, gerade weil dieses Aushängeschild dann da ist. Ja. Aber das ist halt leider nicht immer so. Also es ist generell, ich glaube, für Frauen wie für Männer schwierig, Sponsoren zu finden, egal für welchen Bereich, ob es jetzt Motorsport ist oder auch ein anderer sportlicher Bereich. Und da müsste einfach auch, ich sag mal, auch die Bereitschaft natürlich von den Firmen auch mehr da sein, zu sagen, oh komm, ich finde die aber nett, und da investiere ich jetzt einfach mal ein bisschen was. Es müssen ja keine Unmengen sein.
Jetzt haben wir den Podcast angefangen mit der Geschichte mit deiner Oma und dem Kart von Michael Schumacher, diese Bahn in Kerpen-Mannheim. die ist ja sagenumwoben. Ja, man, also ich stelle mir das immer so vor, wenn du da bist, dann fährt da der Geist von Michael mit. Ja, ein bisschen Ralf vielleicht noch. Ja. Aber diese Bahn, ich weiß nicht, wie ist der aktuelle Stand, was dieses Kohlewerk angeht? Also ist die Bahn relativ sicher jetzt in nächster Zeit?
So wie ich es mitbekommen habe, ja. Also ich bin auch sehr froh, dass meine Heimat, das ist für mich irgendwie ein Stück Heimat, ja. Dass es Stand jetzt sehr, sehr sicher ist dann doch. Bin ich auch sehr froh drum, dass die Bahn sich da erhalten kann erstmal. Mehr Infos habe ich aber auch nicht. Das ist natürlich auch immer wieder, das sind lange Gespräche auch zwischen Politik und dem Kärntner Kartclub. Das ist alles auch leider nicht so einfach. Aber Stand jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn da ein Stück von meiner Heimat irgendwo, weil das ist, ich fühle mich da einfach zu Hause, wenn ich da bin, dass das erhalten bleibt.
Müsste diese Bahn nicht eigentlich denkmalgeschützt werden?
Fände ich persönlich sehr, sehr gut, weil sie nimmt keinen Platz weg für mich persönlich. Sie ist nicht riesig. Ja, also wenn man dann noch fahren kann, dann würde ich sie definitiv denkmalschützen. Also dass sie denkmalgeschützt ist dann. Ja, also ich würde sie gerne erhalten. Und wenn ich vielleicht irgendwann mal Kinder habe, würde ich dann gerne sagen, Leute, hier bin ich auch schon gefahren. Und jetzt viel Spaß so ungefähr.
Dann würde sich der nächste Kreis aufmachen und vielleicht auch dann nochmal schließen. Aber genau. Bis dahin ist noch Zeit. Ja, ich wünsche dir, Janice, alles erdenklich Gute für hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder eine vollen Saison. Je nachdem, wie die Corona-Pandemie ihre Kreise weiterzieht und wie es den Motorsport weiter beeinflusst. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst. Vielen Dank.
Ich danke auch und danke, dass ich dabei sein konnte. Ich freue mich vielleicht auf das nächste Mal.
Nee, also du musst dich nicht nur vielleicht darauf freuen, das machen wir. Perfekt. Ja, also ich werde jetzt alle möglichen Sachen abonnieren, die ich abonnieren kann, damit ich da up to date bleibe, was passiert. Und wenn dann die Saison wieder losgeht und allgemein, wenn was passiert, dann würde ich dich schon gerne mal wieder dabei haben. Also dass wir hier im Podcast dann auch gerne in der regulären Ausgabe mal als kleine Exkursion zwischendurch mal hören, was in deiner Karriere und was bei dir so passiert. Also wenn du Lust hast, ich wäre da gerne dabei.
Ich auch, definitiv.
Gut, dann ist das jetzt festgelegt. Ihr habt es alle gehört. Alle Kanäle, die ihr abonnieren könnt, rund um Janice, rund um den Podcast, findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und wir hören uns dann im Laufe der Woche mit der Vorschau auf den großen Preis von Bahrain 1. Und ja, bis dahin gilt wie immer nur eins. Keep racing.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.